der uns begegnen möchte, der hier ist, Jesus. Und so laden wir dich wirklich ein, dass du uns heute Morgen begegnest, Jesus. Dass du zu uns sprichst und dass du dich uns zeigst, Jesus. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Wir legen dir diesen Gottesdienst hin und wollen dich wirklich einladen. Verändere du unsere Herzen, Jesus. Arbeite du an uns, begegne du uns und sei du mit uns. Amen. So schön, dass du da bist, hier im Raum, im Stream. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir sind in einer Serie, die heißt Fundamente. Und ich habe euch zum Anfang mal ein Bild mitgebracht. Oder ein paar Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr die Leute da kennt. Das ist Cristiano Ronaldo, Messi, Selena Gomez und The Rock. Das sind die Menschen, die auf Instagram aktuell mitunter die meisten Follower haben, Fans haben auf Instagram. Weiß nicht, ob du sie kennst, ob du ein Fan von einer oder anderen Person hier bist. Falls nicht, habe ich dir noch ein paar andere Bilder mitgebracht. Ich meine, es kommt immer auf den Kontext an, in dem man ist. Guck, kennen anscheinend schon mehr Leute als die anderen. Also spätestens, wenn du Kinder hast, wird dir das begegnen. Ich habe selten irgendwas gesehen, was auf so vielen unterschiedlichen Dingen abgedruckt war, wie diese Hunde, also Paw Patrol. Von Socken über Trinkbecher, Bettwäsche, du findest alles. Und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, Fan oder Follower? Jetzt gib doch nochmal deinem Nachbarn einen High Five, sag, ich bin Fan von dir, wenn du es ernst meinst, und sag ihm doch nochmal Hallo. Und wie jede gute Recherche habe ich natürlich erstmal bei Google begonnen. Fan oder Follower? Und habe dann festgestellt, dass man da relativ schnell in so eine Ding reinkommt, wo dir irgendwelche Business-Leute erzählen, wie du die Follower, die du auf Instagram hast, in Fans umwandelst, die dein Produkt kaufen. Okay? Also die sehen nicht irgendwie Follower als irgendwas, was besser ist, sondern die sagen, Follower sind einfach Menschen, die Interesse an dir haben, die dir irgendwo auf einer sozialen Plattform folgen. Und dann gibt es da ein Upgrade und das ist der Fan, der mehr Interesse hat an dir. Aber dann habe ich mal geguckt, was die Bibel denn sagt oder wie es mit Jesus so war. Und wenn wir bei Jesus gucken, dann geht Jesus her und sagt, folge mir nach. Der hatte einen Haufen Fans, er hatte viele Leute, die mit ihm unterwegs waren. Also das sehen wir immer wieder, wenn er nach Jerusalem eingeritten ist oder auch wo er hingekommen ist, waren die Leute schon da. Es gibt eine Story zum Beispiel, da will er sich eigentlich zurückziehen, fährt weg, um woanders hinzukommen, einfach mal zur Ruhe zu kommen und er kommt dort an und die Leute sind schon da. Egal wo er hinkommt, immer sind die Leute da, immer folgen sie ihm nach, immer sind es viele, viele Fans, die mit ihm unterwegs sind. Aber er beruft Einzelne ganz speziell und sagt, folge mir nach. Und spätestens, als dann die Kreuzigung kommt, als plötzlich der Hype weg ist, als Jesus nicht mehr da ist, gehen viele von denen, die ihm vorher nachgefolgt sind, woanders hin, folgen ihm nicht mehr nach. Und spätestens dann, als die erste Kirche verfolgt wird, zeigt sich, wer wirklich mit ihm unterwegs war. Und deswegen, aufgrund meiner absoluten Google-Recherche, habe ich gedacht, wir nennen die Predigt doch nochmal anders. Und zwar Fan oder Follower oder Nachfolger. Und ich habe euch mal die Evolutionsstufen mitgebracht. Also wir fangen beim Follower an, okay? Wir gehen dann zum Fan und dann zum Nachfolger. An dem werden wir uns heute so ein bisschen entlang hangeln. An dem, der Interesse hat irgendwie, an dem, der dabei ist und an dem, der im Glauben wächst. Und wir fangen mal beim Follower an, beim Ei an. Und bevor wir anfangen, will ich einfach nochmal so ein paar Basics festlegen, ein paar Basics klären. Und da heißt es in 1. Timotheus 2, Vers 3, in dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, dem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Also Gott hat ein Interesse daran, dass alle Menschen gerettet werden. Egal wo sie herkommen, egal wer sie sind, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Okay, das wollte ich einfach als Baseline einmal setzen und der Vers geht noch weiter. Ich finde den mega. Da heißt es nämlich, es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, denn der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Steht nochmal, Gott will alle retten. Und es heißt auch, es gibt nur einen Gott. Und nicht irgendwie, ja, du kannst ja glauben, was du willst, wie es heute irgendwie viele sagen. Und ja, es sind doch irgendwie am Ende alle Religionen auch gleich. Nein, die Bibel sagt, es gibt einen Gott. Und es gibt auch nur einen Weg zu diesem Gott. Es ist nicht irgendwie, du kannst so, sei ein guter Mensch, dann kommst du schon in den Himmel. Nein, es ist, du brauchst Jesus Christus. Das ist die Botschaft, die hier drin steht. Das ist die Baseline für diese Predigt. In Jesaja 41, Vers 4 heißt es, und hat es bewirkt und ausgeführt. Er, der die Geschlechter gerufen hat von Anbeginn. Ich bin der Herr, der ich der Erste bin und auch der Letzte und noch derselbe. Also Gott hat von Anfang an die Menschen gerufen zu sich und er hat sich nicht geändert, okay? Und jetzt habe ich, bevor wir richtig einsteigen, noch eine Frage. Ich bin in der Kirche aufgewachsen, quasi mit der Muttermilch in Gottesdienst gekommen und immer in der Kirche gewesen. Und mit 7 dann irgendwann so mal vielleicht so bewusst die Entscheidung getroffen, mich bekehrt. Aber ich wollte mal fragen, wer ist heute hier, der eingeladen wurde von jemandem? Also der nicht irgendwie so wie ich aufgewachsen ist in der Kirche, sondern der irgendwie mal so ein Bekehrungserlebnis hatte, der eingeladen wurde, der Gott noch nicht immer kannte. Könnt mal strecken. Ich finde es total cool, wie viele Hände erstmal hochgehen. Das ist mega. Und wisst ihr, ich habe mir dann die Frage gestellt, warum kommen Menschen in die Kirche? Und ich meine, heute mit LED-Wall und Scheinwerfern und Nebelmaschine, die dann zwischendrin einfach mal losgeht und so, ist das schon ziemlich cool. Da würde ich auch gerne hingehen, also wenn ich jetzt nicht schon da wäre. Natürlich muss die Kirche heute aufpassen, dass wir nicht auf dem Trichter runterfallen, dass wir nur noch Show machen, weil es immer klar sein muss, wie passieren Bekehrungen? Wer ist derjenige, der die Menschenherzen anrührt? Und das ist ganz klar in der Bibel, dass das Jesus und der Heilige Geist oder Gott ist, der die Herzen berührt. Ja, also nicht unsere Show und nicht unser Ding, wir dürfen da nicht von dem Pferd runterfallen. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, als ich Kind war. Mal einfach so reflektiert, wie die Gottesdienste da so waren. Ich weiß nicht, wer von euch schon ein bisschen länger Christus ein bisschen länger in Kirche unterwegs ist, und wenn ich da so zurückdenke, wie da war die Gefahr von Show eher weniger. Jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, war es da manchmal vielleicht eher eine Shitshow. Sehr übertrieben gesagt, aber da sind Menschen umgefallen, wir hatten Flaggentänze, ich weiß nicht, ob ihr sowas noch kennt, ihr Jungen, aber ich bin da auch irgendwie mal mit reingerutscht und dann waren wir so eine Gruppe und dann haben wir immer Flaggentänze gemacht. Und einer ist mal tatsächlich mit einem Schwert gekommen, mit so einem 1,5 Meter Schwert. Also da sind Dinge passiert im Gottesdienst, die kannst du keinem erklären. Und trotzdem sind Menschen gekommen und haben sich bekehrt. Vielleicht nicht die rauen Massen, aber es sind Menschen gekommen. Und ich habe mich gefragt, wie, warum? Und bin zu dem Schluss gekommen, was es auch in Offenbarung 3, Vers 20 heißt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hingehen und wir werden miteinander essen. Gott klopft an der Tür. Es ist nicht das, was wir tun, das, was wir an Show bieten, das, was wir irgendwie tun, nein, es ist immer der Heilige Geist, der an den Herzen arbeitet und der Grund ist, warum Menschen sich zu ihm bekehren. Und es gibt Menschen, die sind bereit. Die kommen durch diese Tür, da kann ich noch so schlecht predigen, kann im Lobpreis mitsingen und ich kann das nicht. Und die Leute werden kommen und Jesus kennenlernen. Egal, was wir machen, weil sie ready sind, weil der Heilige Geist an ihre Tür geklopft hat und sie sind bereit, dass der Heilige Geist, sie sind im Herzen bereit für Gott. Es gibt Beispiele, ich habe mal so Artikel gelesen und ich fand das mega, einfach mal als Beispiel dafür für Menschen, wo Gott am Herzen klopft. Ja? Und zwar zwei Artikel hier. Muslime reagieren in einem solchen Ausmaß auf Jesus, wie wir es noch nie gesehen haben. Dies berichten zwei Mitarbeiter der Assemblies of God. Die Gebete von Christen werden erhört, sagen die beiden. Es ist kein Einzelfall. In muslimischen Ländern träumen Menschen von Jesus, haben eine Begegnung und fangen dann an, irgendwie Christen aufzusuchen und zu sagen, erklär mir das. Was bedeutet das? Wer ist dieser Mann? Ich habe in dem anderen Artikel ging es um einen Mann, der beim IS mit dabei war und der einen Christen umgebracht hat. Und kurz bevor er den umgebracht hat, hat der Christ ihm gesagt, hey, hier, ich will dir meine Bibel schenken. Und er hat die dann irgendwie mitgenommen, keine Ahnung, was er damit vorhatte. Und dann ist ihm im Traum Jesus begegnet und er hat angefangen, die Bibel zu lesen. Und ist irgendwann, hat immer mehr in dieser Bibel gelesen, ist irgendwann zu irgendwelchen christlichen Missionaren gegangen, hat gesagt, erklärt mir das, ich muss diesen Jesus kennenlernen. Und wisst ihr, da, wo Gott nicht andere Möglichkeiten hat, da träumen Menschen von Jesus. Also Jesus ist dran an den Herzen. Er klopft an den Herzen an und es passiert auch heute noch. Das ist nicht eine Einzelgeschichte, das habe ich jetzt schon immer und immer wieder gelesen und immer auch gehört, dass das passiert. Und in unserem Kontext ist es vielleicht einfach irgendeine Werbung oder ein Plakat oder ein Christ, dem die Menschen begegnen, wo Gott verwendet, um an den Herzen anzuklopfen. Aber wisst ihr, neben den Menschen, die bereit sind, Jesus kennenzulernen, gibt es auch Menschen, die es nicht sind. Und ich bin jetzt schon ein paar Jahre Pastor und hatte zu dem Thema auch schon ein paar Diskussionen. Warum sollten wir denn an unserem Gottesdienst was ändern? Es kommt doch sowieso kein neuer. Oder wir haben doch die Geschichten gehört von den Leuten, die sich bekehrt haben und wir in unseren Gottesdiensten. Du siehst doch das, was passiert. Nur habe ich festgestellt, dass es halt immer wieder Menschen gab, die kamen und die kamen nie wieder. Und Gott hat mir so ein Herz dafür geschenkt, also ich musste was ändern, weil es mir so tief auf dem Herzen gebrannt hat, dass wir Gottesdienste machen, wo Menschen gerne kommen. Das steckt bei uns in der Vision drin. Ja, ich bin so dankbar, ein Teil einer Kirche zu sein, wo das lebt, wo wir Gottesdienste veranstalten, wo Menschen kommen und wenn sie es noch nicht verstanden haben beim ersten Mal, wer Jesus ist und was er für sie bedeutet, eine Gemeinschaft erlebt haben, eine Annahme, eine Liebe erlebt haben und sagen, hey, hier komme ich wieder. Und es ist der Heilige Geist, der an den Herzen arbeitet. Wir schaffen eine Plattform für den Heiligen Geist, dass er an den Herzen arbeiten kann. Und Gott gebraucht uns auf diesem Weg. Wisst ihr, die Menschen werden nicht anfangen, plötzlich die Bibel zu lesen. Die wenigsten. Aber was die Menschen sehen, sind dich und mich. Deinen Lebenswandel, wie du mit deinen Krisen umgehst. Ob du im Glauben an die Krise, an die Probleme und an die Krisen rangehst. Ob du sagst, hey, ja, es ist herausfordernd, aber ich habe den Glauben. Ob du wenn du im persönlichen Gespräch von deinen Erlebnissen mit Gott erzählst, das sind die Begegnungen, die Gott gebraucht, um an den Herzen der Menschen zu arbeiten. Und jetzt begegnet ein Mensch. Ja, jetzt kommt ein Mensch in die Kirche und wie wird er dann zu einem Fan? Also was ist denn diese Bekehrung eigentlich? Und wir haben schon ein bisschen darüber gehört in Philipps Predigt, aber ich möchte noch mal kurz drauf eingehen. Und so heißt es in Römer 12:10-13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also das ist das Wichtige, dass wir zu Gott kommen, ihn anrufen und er sagt, wenn ihr mich anruft, dann werdet ihr gerettet werden. Und was bedeutet dieses Anrufen? Was ist denn Bekehrung? Wie geht das eigentlich? Und in Apostelgeschichte 3, Vers 19 heißt es, kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Das ist ein ganz wichtiger Satz am Anfang. Kehrt jetzt also um. Umkehren heißt Buße tun, heißt die Schuld zu Gott zu bringen, zu sagen, hey, ich habe was falsch gemacht. Ich bin mir bewusst, dass das nicht in Ordnung war. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns dessen auch immer wieder bewusst machen, dass wir die Dinge vor Gott bringen. Nicht, dass es ein einmaliges Gebet ist und es ist alles in Ordnung und Gott hat mir ja alle Schuld vergeben. Hey, verstehe mich nicht falsch, Gott ist für all die Schuld gestorben. Einmal am Kreuz. Der muss nicht nochmal ans Kreuz gehen, weil er irgendeine von deinen Sünden vergessen hat oder irgendwas vergessen hat. Nein, er ist ans Kreuz gegangen, er ist für alle Sünden gestorben. Aber dieser Prozess der Umkehr ist ein wichtiger Prozess für uns als Christen und auch für die Bekehrung.
Und wenn das passiert, wenn ein Mensch umkehrt, dann passiert eine Party im Himmel und sie freuen sich. Und was passiert dann? Nochmal Apostelgeschichte. Kehrt um, erwiderte Paulus. Ihm ist das ganz, ganz wichtig. Das ist nicht nur irgendwie so, ja, kann man mal machen. Nein, es ist ihm ganz wichtig, dass bei der Bekehrung diese Umkehr dazugehört. Und er sagt, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus Christus. Wie gesagt, ich habe mich so mit 7 für Jesus entschieden. Und bis ich mich dann endlich habe taufen lassen, war ich 18. Und ich hatte in meiner Kindheit, in meiner Jugend nie jemanden, der mir gesagt hat, wie wichtig das ist, dass das zusammengehört, diese Bekehrung und die Taufe. Für Petrus ist das klar, das sind nicht 2 Sachen. Hier einmal Bekehrung ist ein Schritt und wenn du dann besonders heilig bist, dann darfst du dich taufen lassen. Petrus sagt, kehre um und lass dich taufen. Das ist für ihn ein Ding, das gehört zusammen. Und wenn du dich noch nicht hast taufen lassen, möchte ich dich wirklich ermutigen, am 16.06. ist wieder Taufe, du darfst dich gerne bei uns Pastoren melden, dass du dich taufen lässt. Warte nicht so lange, wie ich gewartet habe, sondern lass mich die Stimme in deinem Leben sein, die dir sagt, hey, es ist wichtig, diesen Schritt, den du in deinem Herzen getan hast, öffentlich zu bekennen und dich taufen zu lassen, weil die Bibel klar macht, dass die Taufe und die Bekehrung eins sind und zusammengehören. Und wenn du denkst, ich weiß nicht, ich bin doch nicht heilig genug, möchte ich dir Lukas 5,32 vorlesen. Da heißt es, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Gott ist nicht für die gekommen, die ganz besonders heilig sind, sondern Gott ist für uns gekommen, da wo wir sind, so wie wir sind, mit all den Sünden und Problemen, die wir in unserem Leben haben und hat gesagt, ich will dich, so wie du bist und wir fangen einen Prozess an. Die Taufe und die Bekehrung ist der Beginn eines Prozesses, nicht die Vollendung, nicht wir sind schon perfekt, sondern es ist der Beginn eines Prozesses mit Gott. Aber es geht noch weiter in dem Bibelvers, denn da heißt es noch, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Also Petrus sagt nicht nur, kehr um und lass dich taufen. Nein, er sagt, da gehört noch was dazu. Hey, ich lass dich nicht alleine, wenn ich in den Himmel wieder auferstehe, sondern ich gebe euch einen Helfer, den Heiligen Geist. Und ich möchte dir sagen, du brauchst den Heiligen Geist. Das ist nicht nur ein Add-on, das irgendwie cool ist, irgendwie irgendwann, wenn man irgendwann noch so ein irgendwie weiterspielen will oder so und das Spiel durchgespielt hat, kauft man sich noch ein Add-on und macht noch weiter. Nein, für ihn ist der Heilige Geist ein Essential. Das ist für ihn wichtig. Das ist ein Teil dessen, wie er die Bekehrung erlebt. Bekehrung, Taufe und Heiliger Geist, das gehört für ihn zusammen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist in unserem Leben, dass wir diesen Heiligen Geist, der zu uns spricht, der uns Ermutiger ist, der uns Ratgeber ist, der uns Helfer und Freund ist, dass wir den in unserem Leben haben. Ein Leben ohne den Heiligen Geist kann ich mir nicht mehr vorstellen. Es ist so wertvoll, mit Gott und mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, wo du in deinem Glaubensleben gerade stehst. Ob du dich vielleicht noch nie für diesen Jesus entschieden hast. Oder ob du vielleicht dich noch nicht hast taufen lassen, bewusst. Oder ob du den Heiligen Geist in deinem Leben noch nie erlebt hast. Ich möchte dich wirklich einladen, dass du heute, darfst auch gerne nachher zum Gebet kommen, dass du den nächsten Schritt in deinem Glaubensleben gehst. Und dass du dich herausfordern lässt, heute weiterzugehen. Aber jetzt habe ich mich ja bekehrt, ich habe mich getauft und ich habe den Heiligen Geist. Ich meine, es war jetzt schon echt anstrengend. Ich meine, viel mehr brauche ich ja im Leben nicht, oder? Ich meine, ich habe meinen Sitz hier in der Gemeinde und da darf auch kein anderer sitzen. Das wäre ja. Ich habe meinen Platz im Himmel. Und es war, wie gesagt, es war jetzt echt anstrengend. Ich brauche jetzt eigentlich erstmal eine Pause. Was ist denn dann der Unterschied zwischen einem Fan und einem Nachfolger? Weißt du, ein Fan sagt, hey, ist schon cool, was Jesus gesagt hat. Kann man sich schon mal als Vorbild nehmen so. Aber ein Nachfolger sagt, hey, das, was Jesus gesagt hat, hat mein Leben verändert. Und ich will, dass das Teil von meinem Leben wird, dass das mein Leben verändert, dass es eine Auswirkung hat auf mein Leben. Ein Fan kann auch Fan von vielen Dingen sein. Ist ja cool, was Jesus sagt, aber hier im Buddhismus die Sache, die gefällt mir auch und hier das gefällt mir auch. Ein Nachfolger folgt einer Sache nach und ist all in für diese Sache. Ein Fan sagt, hey, wie kann die Sache mir nützen? Also, dass ich gerettet bin und dann ist ja eigentlich gut. Ein Nachfolger sagt, wie kann ich ein Segen sein und der Sache dienen und die Welt verändern? Und ich glaube, dass wir mit der Bekehrung nicht fertig sind. Gott hat uns zur Freiheit berufen. In Galater 5, Vers 1 heißt es, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Kurzer Reality-Check bei dir, bei mir. Wie sieht es so aus mit der Freiheit, von der wir in der Bibel lesen? Und ich bin überzeugt davon, hey, wenn ich das Kreuz anschaue, ja, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Das ist das, was am Kreuz passiert. Ich lese, für mich lese ich das, hey, wir sind frei von allem. In der Theorie, ja, frei von jeder Sünde, von jeder Sucht, von allen Dingen. Für die ist Jesus ans Kreuz gegangen. Das heißt, in der Theorie habe ich Freiheit, aber in der Praxis sehe ich die noch nicht immer in meinem Leben. Und ich glaube, dass es unendlich wichtig ist, dass wir einen Prozess gehen, wo wir immer wieder diese Freiheit in Anspruch nehmen und Schritte gehen, damit wir in diese Freiheit hineinkommen. Damit wir nicht da stehen bleiben, wo wir sind, unfertig, wie wir sind, sondern dass wir immer wieder sagen, okay Gott, und jetzt hast du mir diesen Punkt gezeigt und ich möchte neu in eine Freiheit hineinkommen, die du für mich hast, damit ich nicht gebunden bin an Dinge meiner Vergangenheit, an Dinge, die mich geprägt haben, an all die Dinge, die ich mit mir rumschleppe, sondern dass wir immer wieder zu Gott gehen und dass wir einen Prozess gehen, um in diese Freiheit hineinzukommen. Dass wir auch bereit sind, uns Hilfe zu suchen. Gerade dann auch, wenn es in das Thema Sucht geht, wo es nicht mehr einfach nur ein Problem ist, sondern eine Sucht, da möchte ich dich wirklich einladen, dass du dir professionelle Hilfe suchst, wenn du nicht weißt, wo, komm auf uns zu und wir werden dir helfen, da professionelle Hilfe zu finden, die einen auch was kosten darf, weil da kommst du alleine einfach auch nicht mehr raus. Aber ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind und dass wir Punkte angehen, dass wir auch immer wieder ehrlich sind zu uns. Wisst ihr, die Bibel sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Alkohol ist was Gutes, aber wenn der Alkohol Macht über mich hat, dann nicht mehr. Bereit sein zu helfen und Ja zu sagen, ist was Gutes, aber wenn ich mich nicht mehr traue, Nein zu sagen und nicht mehr Nein sagen kann, dann hat die Sache Macht über mich und dann ist es nicht mehr gut. Essen ist was Gutes, aber fressen halt dann nicht mehr. Meine Meinung zu sagen, ist was Gutes, aber wenn ich Choleriker bin, dann nicht mehr. Medizin ist was Gutes, aber wenn ich abhängig bin von Drogen und Medizin, dann ist es nicht mehr gut. Geld ist was Gutes. Gott hat kein Problem mit Geld. Aber wenn es Macht über mich hat, dann ist es nicht mehr gut. Das Internet hat uns wirklich weit gebracht und ist unheimlich hilfreich. Aber wenn es Macht über mich hat, ist es nicht gut. Sexualität ist was Gutes. Aber wenn sie Macht über dich hat und du in Pornografie feststeckst, dann ist es nicht gut. Und wir brauchen einen Ort, wo wir ankommen können, wo wir ehrlich sind. Und dafür ist der Gottesdienst jetzt nicht der richtige Platz, dass einer nach dem anderen aufsteht und sagt, wo er gerade so Probleme hat und wir dann anfangen, alle für die Person zu beten. Ich glaube, das wäre auch ziemlich peinlich. Deswegen haben wir Kleingruppen und deswegen ist es wichtig, dass du auch vielleicht, wenn du merkst, hey, ich traue mich das auch nicht mehr in der Kleingruppe zu sagen, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir Freunde haben, die ehrlich in unser Leben reinsprechen dürfen. Wisst ihr, ich merke es zum Beispiel bei mir, dass wir hatten als Familie nie besonders viel Geld. Also meine Eltern hatten nie besonders viel Geld. Mein Papa war ein normaler Arbeiter und hat eher schlecht verdient. Und wir waren einfach immer sparsam als Familie. Und ich gebe nicht meinen Eltern daran die Schuld, so richtig verstehen, aber irgendwie hat es bei mir zu einem Geiz geführt. Nicht zu einer Sparsamkeit, wie meine Eltern das gemacht haben, sondern es hat bei mir dazu geführt, dass ich geizig war. Und das war ein Punkt, den musste ich angehen. Da war nicht mit meiner Bekehrung war alles gut, sondern irgendwo hat dieses Geld Macht gehabt in meinem Leben, das es nicht haben sollte. Und ich würde mich heute nicht mehr als geizig bezeichnen, vielleicht noch als sparsam, aber ich musste wirklich lernen, mir was zu gönnen, meiner Frau was zu gönnen und als guter Verwalter auch mit dem Geld, das Gott mir geschenkt hat, umzugehen. Und ich merke das immer wieder mal, dass das immer noch mal aufkommt und ein Thema ist. Nicht, dass ein Thema, dass das Thema für immer weg ist. Und dass ich diesen Prozess der Freiheit immer wieder anstoßen muss in diesem Thema. Oder ich wurde als Kind sehr viel gemobbt. In der Grundschule, später von der ersten bis zur 9. Klasse ungefähr. Also wirklich so, dass ich teilweise durch den Wald nach Hause gelaufen bin, damit ich nicht den anderen Leuten auf dem Heimweg begegne, weil die mich sonst abgefangen haben. Und das hat was mit meinem Selbstwert gemacht. Und das ist nicht ein Thema, das ich jetzt seit gestern habe oder das ich nicht schon mal angegangen wäre und wo ich eigentlich weiß, wer ich bin in Gott und in Christus und was meine Identität in Christus ist. Aber es ist ein Thema, das immer wieder aufploppt. Jetzt, wo wir Gemeinde gründen wollen, ich habe seit Jahren nicht mehr so viel mit meinem Selbstwert gekämpft wie aktuell. Es gibt Dinge in unserem Leben, Prozesse in unserem Leben, Themen in unserem Leben, da sind wir noch weit weg von dieser Freiheit. Und da ist es immer wieder wichtig, dass wir sie angehen. Und ich lebe das zum Beispiel so, dass ich mich einmal die Woche Mittwochmorgens mit meinem besten Freund zum Beten treffe. Der wohnt in Aachen, ich hier, also FaceTime. Und meine Frau macht das mit ihrer besten Freundin, die sind auch verheiratet, also miteinander. Macht es auch dienstags. Und ich merke, wie das gut tut, da auch einfach einmal ehrlich zu sein und zu sagen, hey, gerade geht es mir echt nicht gut. Gerade bin ich herausgefordert. Dass ich einen Freund habe, der mir auch ins Leben reinsprechen darf. Ich habe gemerkt, jetzt auch, wenn es dann ins Thema Gemeindegründung geht, ich muss das nochmal aussprechen. Hey, du darfst in mein Leben reinsprechen. Aber hast du zum Beispiel so einen Freund, der in dein Leben reinsprechen darf? Oder hast du Zeiten mit Gott, wo er die Möglichkeit hat, in dein Leben reinzusprechen? Wo du die Stimme des Heiligen Geistes in deinem Leben hörst? Hast du die Offenheit, dass Gott dir Punkte in deinem Leben zeigen darf, die er mit dir angehen möchte, wo er mit dir weiterkommen möchte? Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist in uns. Deswegen ist es so wichtig, was Petrus da schreibt, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, damit er in unser Leben hineinsprechen kann. Liest du die Bibel? Weil die Bibel ist Gottes Wort und sie möchte in dein Leben reinsprechen und sie möchte dir Wahrheit ins Leben sprechen. Gerade ist für uns mit Umzug und allem und wir kaufen da ein Haus und das ist ein bisschen ein herausfordernder Prozess. Und in dieser Phase habe ich letztens zwei Nachrichten von Leuten aus unserer Kirche gekriegt mit einem Bibelleseplan und einer Bibelstelle und das hat mich ultra ermutigt. Die haben einfach gesagt, hey Josua, ich habe an dich gedacht, hier ist ein Bibelvers. Und der hat total gepasst. Hast du Zeiten mit Gott, wo er die Möglichkeit hat, durchs Wort Gottes in dein Leben reinzusprechen und die Wahrheit in dein Leben reinzusprechen, die er über dich sieht und nicht andere? Hey, es ist cool, wenn wir im Gottesdienst sind. Wirklich cool. Und es ist mega, wenn du in der Connect-Gruppe bist, weil das ist unsere Identität. Das ist nicht nur einfach was, was wir machen, sondern das ist unsere Identität, die wir als Kirche leben wollen, dass wir in Connect-Gruppe sind. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du da nicht stehen bleibst, sondern dass du noch weitergehst. Dass du wirklich jemanden hast, mit dem du gemeinsam unterwegs bist. Und wisst ihr, das mit meinem Kumpel oder meinem besten Freund, das ist auf einer Ebene. Wir reden miteinander, wir tauschen uns auf. Aber ich habe auch noch zwei Menschen, einmal für die Gemeindegründung und einmal allgemein für meinen Dienst als Pastor, mit denen bin ich in einem Mentoring-Prozess unterwegs. Die sind schon weiter als ich. Also das eine ist ein Leiter einer Gemeindegründung, die schon richtig durchgestartet hat, und das andere ist ein Pastor, der ist leitender Pastor einer Kirche, die ist noch größer als unsere. Und mit denen bin ich regelmäßig unterwegs. Und ich möchte dich auch ermutigen, hey, hab das mit jemandem, der auf deinem Level ist. Hab diesen Austausch, der bringt dich weiter. Aber such dir Menschen, die auch schon weiter sind als du, die eine Sehnsucht haben nach Gott, die noch größer ist als deine, die dich ermutigen und die dich weiterbringen in deinem Leben, damit du näher an Gott kommst. Sei ehrlich zu dir selber. Was ist die Basis deines Glaubens? Was ist deine geistliche Routine? Ich möchte noch einen letzten Bibelvers vorlesen. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir brauchen den Heiligen Geist, um in diese Freiheit hineinzukommen, die er für uns hat. Und Veränderung bedeutet vielleicht auch immer wieder mal zu sagen, hey, ich muss umkehren. Von dem, was ich über mich geglaubt habe, von dem, was ich getan habe, wo Gott mir plötzlich zeigt, hey, das war nicht richtig. Und ich brauche diese Offenheit, dass Gott in mein Leben reinsprechen kann und darf. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Hey, wir haben zusammen angeschaut, der Follower, der Interesse hat. Es braucht Orte der Begegnung, wo wir Menschen in Gottesdienst einladen können, wo wir Menschen in Kirche einladen können, damit sie diese Begegnung haben mit diesem Gott, der dein Leben verändert, der alles neu machen möchte. Und du, und ja, Gott möchte dich gebrauchen, dein Lebenszeugnis, das, wie du mit Problemen umgehst, wie du dein Leben führst, ist das Zeugnis, das Gott gebrauchen möchte, um an Menschenleben zu arbeiten, um an den Herzen zu arbeiten. Er gebraucht dich und mich, und wir wollen als Kirche Orte schaffen der Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und du und ich und jeder Mensch auf dieser Welt hat Gott ein Interesse daran, dass er sich bekehrt, dass er Gott kennenlernt. Und wir wünschen uns, dass das passiert. Aber wir wollen auch einfach, dass wir weiterkommen im Glauben. Das heißt, ich möchte dich wirklich ermutigen, lass dich taufen, such den Heiligen Geist. Denn das gehört für Petrus und für die Bibel zusammen. Das ist ein Paket. Und ich möchte dich ermutigen, dass du den nächsten Schritt in deinem Glauben gehst. Und ich möchte dich ermutigen, dass du da nicht stehen bleibst, sondern dass wir im Glauben weitergehen. Dass wir Nachfolger sind, dass wir nicht nur bei der Bekehrung stehen bleiben, sondern dass auch wenn wir schon jahrzehntelang im Glauben unterwegs sind, dass wir uns immer wieder herausfordern lassen von Gott, einen Schritt weiter zu gehen, ihm näher zu kommen. Weil das ist ein Prozess, der erst dann aufhört, wenn wir im Himmel sind, wenn wir bei Gott sind. Bis dahin dürfen wir mit ihm unterwegs sein, dürfen wir ihm ähnlicher werden und dürfen wir weiterkommen. Ich möchte dich ermutigen, dass du guckst in deinem Leben, was ist dein nächster Schritt? Was möchte Gott mit dir und durch dich tun? Und such dir Leute, mit denen du unterwegs bist, die in dein Leben reinsprechen dürfen. Such dir Menschen, die besser sind als du, damit du wächst im Glauben, damit du weiterkommst. Lass dich ermutigen, geh voran. Und ich möchte noch eine Sache sagen. Hey, es geht nicht darum, was wir tun, okay? Gerettet sind wir aus Gnade und aus Glauben. Das andere, was dann kommt, ist nicht, weil wir, damit wir besser sind, damit wir geretteter sind, damit wir besser ankommen bei Gott, sondern wir sind gerettet durch Gnade. Ja? Alles andere ist unsere Reaktion aus Liebe, weil wir Liebe erlebt haben. Such dir mehr. Und wisst ihr, wir als Kirche, wir schaffen Möglichkeiten, wir schaffen Dinge, aber letzten Endes im Glauben weiterzukommen, ist deine Verantwortung, meine Verantwortung. Das ist nicht was wir als Kirche schaffen können, sondern es ist was, wo du dich entscheiden musst. Ich will einen Schritt gehen, ich will weitergehen. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du weitergehst. Lass uns noch kurz gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch beten für uns, dass wir einfach wirklich, dass Gott uns das zeigt. Jesus, ich danke dir für deinen Heiligen Geist, Jesus, dass du uns nicht alleine gelassen hast auf dieser Welt, sondern dass du mit uns unterwegs bist, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass da, wo wir den Heiligen Geist nicht spüren, Jesus, da, wo wir ihn nicht haben, Jesus, da, wo wir vielleicht auch schon lange dein Reden in unserem Leben nicht mehr gehört haben, Jesus, dass du uns wirklich ganz neu dein Reden schenkst im Leben, Jesus, dass wir ganz neu spüren, wie du mit uns unterwegs bist, Jesus, dass wir ganz neu erleben, wie du in unsere Herzen hineinsprichst, Jesus, wie du uns Frieden schenkst in Situationen, Jesus, wie du uns nächste Schritte aufzeigst, wie du uns Gedanken gibst, auf die wir nicht selber gekommen wären, Jesus, dass wir sehen, wie du in unserem Leben aktiv bist, Jesus. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns ganz neu unseres Lebenszeugnisses bewusst machst, Jesus, dass wenn wir Situationen haben mit anderen Menschen, dass wir ja erzählen können, was und wer du bist in unserem Leben, was du getan hast, Jesus, dass du uns ganz neu hilfst, dieses Zeugnis zu sein, Jesus, dass wir ein Zeugnis sein können in dieser Welt, Jesus. Ich möchte dich ganz neu bitten, Jesus, dass du sprichst, Jesus. In unsere Herzen hineinsprichst, Jesus. Dass du uns Dinge zeigst, wo wir Veränderung brauchen, Jesus. Es ist nicht was, was wir tun können, was wir bewirken können, sondern es ist etwas, was du tust, Jesus. Und Jesus, da, wo wir uns abgekehrt haben von dir, da, wo wir in Sünde leben, da, wo Dinge nicht passen, Jesus, da möchte ich dich bitten, dass du uns ganz neu zur Buße führst, Jesus, ganz neu zu dir führst, ganz neu zeigst, was nicht passt, Jesus, und es dem Mut schenkst, Dinge zu verändern, Jesus. Jesus, dass du uns hilfst, uns aufzuraffen, erste Schritte zu gehen und Veränderung anzugehen, Jesus. Und ich danke dir, dass wir es nicht aus unserer Kraft heraus machen müssen, sondern dass wir zu dir kommen dürfen und sagen können, Jesus, ich schaff's nicht alleine, aber dass du mit uns bist, dass du bei uns bist und dass du uns die Kraft gibst, voranzugehen, Jesus. Und Jesus, ich möchte dich so bitten, dass du uns eine ganz neue Sehnsucht nach dir schenkst, Jesus. Eine tiefe Sehnsucht nach deiner Begegnung, nach deinem Heiligen Geist, nach mehr von dir, nach Zeit mit dir, Jesus. Und dass wir in dieser Begegnung, in dieser Sehnsucht ganz neu dich erleben, Jesus. Dass du uns ganz neu im Herzen ansprichst, Jesus. Und dass wir verändert gehen, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest für diese nächste Woche, Jesus. Dass du mit uns bist, Jesus. Und dass wir dich erleben in dieser Woche, Jesus. Dass wir dich mitnehmen in unseren Alltag. Und dass wir verändert aus dieser Woche rausgehen, weil du bei uns bist, Jesus. Amen.
Wir als Haus der Hoffnung wollen eine Kirche sein, zu der Menschen gerne kommen, eine Beziehung zu Jesus erleben und ihre Welt verändern. Wir hoffen, dass du Jesus und sein Herz durch diese Predigt ein Stück mehr kennengelernt hast. Falls du Jesus noch nicht kennst, möchte ich dich einladen, jetzt dein persönliches Gebet zu sprechen. Sprich mit Jesus einfach wie mit deinem Freund und sag ihm alles, was dich beschäftigt. Er hat versprochen, dass er dich hört und dir hilft. Für mehr Infos über das Haus der Hoffnung kannst du uns gerne auf unserer Webseite, Instagram, YouTube oder Facebook besuchen. Darüber hinaus würden wir uns natürlich freuen, dich auch mal persönlich bei einem Kaffee oder einem anderen Getränk im Haus der Hoffnung kennenzulernen. Schau doch einfach mal sonntags um 10.30 Uhr vorbei. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag und bis bald. Grüße, Jürgen.